Auf den Punkt Klimafunk. Schönen guten Abend hier bei Radio Rainbow. Dies hier ist der Klimafunk der Parents for Future München. Heute geht es hauptsächlich um das Thema Ernährung. Und dies ist nun schon unsere dritte Sendung. Und mein Name ist Beate Merkel und ich führe euch heute durch die Sendung. Deshalb beginnen wir auch mit Daniela Schmidt vom Ernährungsrat München. Hallo Daniela.
Hallo Beate, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich darf euch Daniela kurz vorstellen. Daniela ist auf einem Bauernhof groß geworden und ist Projektleiterin beim Tollwood, ist da unter anderem zuständig für das Projekt Gesunde Biokost für Kindertageseinrichtungen und Schulen und ist Vorstand beim Münchner Ernährungsrat. Kommen wir zu unseren Fragen. Was gefällt dir an den For-Future-Bewegungen, Daniela?
Die For-Future-Bewegungen sind für mich extrem wichtig. Denn allen voran gibt es natürlich die Fridays for Future. Unsere junge Generation, die hier sprichwörtlich um ihr Überleben kämpft. Und ich finde es beeindruckend und ich finde es aber auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass Menschen aus egal welcher Profession heraus sich stark machen für die Zukunft ihrer Kinder. Denn letztendlich baden nicht wir das in unserem Alter alles aus, was da an multiplen Krisen die Welt zerstört oder unsere Lebensgrundlagen zerstört, sondern es sind ja unsere Kinder. Und für die gilt es, gemeinsam auf die Straße zu gehen, sich gemeinsam zu positionieren, auch gemeinsam die Politik unter Druck zu setzen. Denn irgendwann muss dadurch auch klar werden, dass es um Wählerstimmen geht, dass es auch um KonsumentInnen geht, die vielleicht auch in eine andere Richtung konsumieren wollen, dass es einfach insgesamt darum geht, das Leben hier in Deutschland jetzt endlich mal in die Zukunft zu bringen.
Dann Frage 2. Wie setzt du deinen persönlichen Klimaschutz um?
Tatsächlich ist mein persönlicher Klimaschutz ganz einfach. Ich bin recht bescheiden und das ist, glaube ich, mein großer Vorteil. Ich lege keinen Wert auf Konsum. Deswegen muss ich auf nichts verzichten. Ich fahre total gern Fahrrad. Ich bin total gern in der Natur. Da braucht man nicht viel dazu. Ich esse total gern vegetarisch. Das heißt, auch ein Verzicht auf Fleisch fällt mir total leicht. Und alles, was mir Spaß macht, hat eigentlich ganz wenig mit Konsum zu tun. Ich mag Kultur, ich mag Kunst und ich mag Natur. Und all das gibt es ohne großen CO2-Ausstoß.
Das hört sich echt gut an. Frage 3. Was war dein tollstes Erlebnis mit Klimaschutz?
Mein tollstes Erlebnis mit Klimaschutz war die erste Großdemo in München, die Fridays for Future organisiert hat. Weil da ist mir nochmal klar geworden, dass jetzt auch eine Generation aufwacht und auf die Straße geht, die letztendlich das Ruder rumreißen kann und muss. Weil die jungen Menschen sind unsere Zukunft und die jungen Menschen denken noch mal ganz anders als wir Älteren, die schon in ganz festgefahrenen Strukturen sind. Mit deren Ideen und deren Idealen und deren Zielen, glaube ich, können wir ganz viel möglich machen.
Ja. Und was war dein schlimmstes Erlebnis?
Also mein schlimmstes Erlebnis hatte ich tatsächlich just die letzten Tage, weil ich ja auch immer fleißig mit dem Rad durch die Innenstadt Richtung Arbeit unterwegs bin. Tatsächlich mein schlimmstes Erlebnis jetzt gerade die IAA, weil mir das jetzt im Jahre 2021 nochmal klar macht, dass hier entscheidende Schlüsselindustrien noch nicht begriffen haben, um was es wirklich geht. Und tatsächlich schockiert mich das und es frustriert mich auch total.
Ja, geht mir genauso. So, Frage 5. Was kannst du uns denn zum Thema Ernährung empfehlen?
Beim Thema Ernährung, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, ist es tatsächlich auch relativ einfach. Ein guter Hebel ist tatsächlich die Menge tierischer Produkte auf dem eigenen Teller zu reduzieren. Weil tatsächlich stecken in der Produktion tierischer Lebensmittel die meisten Treibhausgasemissionen. Allen voran in der Produktion von Rindfleisch, aber eben auch von Schweinefleisch oder von Hühnchenfleisch. Und all das, was da an industrialisierten Prozessen dranhängt, von der Sojaproduktion für das Regenwald gerodet wird, bis hin zu den ganzen Spritzmitteln, Herbiziden, Pestiziden, Insektiziden und so weiter, die da ausgebracht werden. Das ist eben ein Bereich, in dem wahnsinnig viele fossile Energieträger auch mit drin stecken. Also erstens, der allergrößte Hebel, Fleisch reduzieren und dafür mehr pflanzliche, super leckere Alternativen auf den Speiseplan integrieren. Und wenn die dann noch möglichst aus der Region sind, und möglichst saisonal sind, dann haben wir ganz, ganz viel fürs Klima erreicht. Klar ist natürlich auch eine Ananas oder Mango, die nach Deutschland geflogen wurde, sehr, sehr treibhausgasintensiv. Aber wenn ich dafür die leckeren Erdbeeren, die leckeren Himbeeren in der Saison esse, die Mangos vielleicht wirklich sehr, sehr reduziert und in Ausnahmen nur auf den Speiseplan bringe, und eben aus dem, was die Region so hergibt, mich ernähre, dann habe ich ganz, ganz viel erreicht. Auch für die Gesundheit.
Ja, vielen Dank. Kommen wir zu Frage 6. Wem würdest du am liebsten einen Tritt geben?
Ganz klar, der Politik. Die Politik hat die oberste Aufgabe, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Der Aufgabe ist in den letzten Jahren 0,0 nachgekommen. Wir haben immer mehr eine Schere, die zwischen Arm und Reich klafft. Wir haben auch immer mehr eine Schere, die zwischen den Betroffenen und Getroffenen von Katastrophen und den Menschen, die davon in gewisser Weise auch profitieren. Und wir haben auch hier eine Vorsorgepflicht für eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder, die momentan politisch nicht erfüllt wird. Und deswegen freue ich mich auch so sehr über das Urteil, das der Bundesverfassungshof oder das Bundesverfassungsgericht vor kurzem für die nachfolgenden Generationen getroffen hat.
Ja, das war nötig. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, Frage 7. Wer ist denn deine persönliche Klimaheldin?
Das ist ziemlich banal, aber so einfach ist es. Meine Oma. Meine Oma war ein sehr bescheidener, ich glaube aber glücklicher Mensch. Ein sehr zufriedener Mensch. Meine Oma ist eigentlich so gut wie nie vom Ort weggekommen, hat aber einfach eine relativ intakte Familie um sich herum gehabt. Ihre Kinder, hat ihre Enkel aufwachsen sehen, hat regelmäßig Besuch von uns Enkelkindern und ihren jetzt dann auch oder ihren Urenkelkindern gehabt und hat einfach gesehen, wie es der Familie gut geht, ohne dass das groß Treibhausgasemissionen stattfinden müssen. Und ich, also meiner Meinung nach, in meiner Wahrnehmung hat meine Oma definitiv den geringsten Treibhausgasausstoß, den es wahrscheinlich in der Nachkriegszeit in Deutschland geben konnte.
Ja, da, ich glaube, da wird sich deine Oma jetzt richtig, richtig freuen, wenn sie das hören würde. Na, dann sage ich vielen Dank für die Beantwortung der 7 Fragen und weiterhin alles Gute und erfolgreiches Tun hier in der Stadt und Dankeschön.
Sehr gerne. Beruht auf Gegenseitigkeit. Danke.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Zu guter Ernährung gehört auch ein klimafreundliches Leben. Und genau dazu hören wir jetzt Elisabeth Frank im Gespräch mit Hermann Hofstetter vom Erzbistum München und Freising.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuhörende, mein Name ist Elisabeth Frank von den Parents for Future München Und ich freue mich ganz besonders, heute in der Sendung zum Thema Klimafreundlich Leben Hermann Hofstetter interviewen zu dürfen. Hermann Hofstetter ist Referent für Schöpfungsverantwortung der katholischen Kirche in der Erzdiözese München und Freising und Umweltmanagementbeauftragter des erzbischöflichen Ordinariats. Lieber Hermann, ganz herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass wir uns heute über dieses ganz wichtige Thema, nämlich wie man umweltfreundlich, klimafreundlich leben kann, unterhalten. Magst du zu Beginn unseren Zuhörenden ganz kurz sagen, was du als Referent für Schöpfungsverantwortung eigentlich machst?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Bei mir ist das Thema Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen das Tagesgeschäft und dabei unterstütze ich kirchliche Einrichtungen, Pfarreien und viele Kolleginnen bei den Bemühungen zu mehr Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung. Und da geht es ganz stark darum, Strategien und Konzepte zur Transformation in eine enkeltaugliche Zukunft aufzustellen. Und das betrifft eigentlich in der Praxis alle Handlungsbereiche.
Du beschäftigst dich also intensiv mit Fragen rund um den Klimaschutz, um enkeltaugliches Leben, was gerade auch als Stichwort von dir genannt worden ist. Was können wir denn selber machen? Was sind denn bei uns, bei jedem von uns im Alltag so die wichtigsten Strategien und Hebel, die wir haben?
Zunächst geht es auch darum, dass man versucht, etwas wegzulassen, was unnötig ist. Also etwas ins Positive zu verändern, sprich eine ungute Vorgehensweise oder Angewohnheit in eine positive, ganz bewusst umzulegen und einzusparen im weitesten Sinne.
Okay, gibt es noch andere Ansatzpunkte außer dem Einsparen?
Ja, also was ich immer rate, ist zu schauen, was einem am leichtesten fällt. Also wir reden ja jetzt hier beim Klimaschutz immer über Fußabdruck. Das bedeutet, es gibt irgendetwas, wo wir eine CO2-Emission erzeugen in unserem Leben. Und da gibt es viele Dinge, die sind ganz unterschiedlich zu bewerten. Es gibt Dinge, die fallen halt manchen Leuten leichter und das kann man eigentlich sofort tun. Also beispielsweise auf Ökostrom umstellen, das kostet nur eine Unterschrift. Das ist also, das wäre etwas, was viel bringt und keine große Hürde ist. Und auch ein anderes Beispiel, statt eben 2 oder 3-mal im Jahr ein CO2-intensiven Urlaub zu machen, das Geld lieber in die Pflanzung von 100 Bäumen zu investieren. Also das ist insgesamt, muss man sagen, dass dieses Thema mit dem Ausbau von CO2-Senken, wenn du fragst, was ist, kann man sonst noch tun, dann ist das ein Hauptstellhebel zum Erhalt der Lebensgrundlagen. Das müsste eigentlich jeder machen, weil wir damit auch eben das Thema Artenschutz und Ressourcenschutz beflügeln.
Okay, also das heißt tatsächlich, Geld in Organisationen oder Geld an Organisationen zu geben, die sich dafür engagieren, CO2-Senken auszubauen.
Ja, das kann man auf ganz unterschiedlich skalieren. Also ich kann mal einen Nachbar suchen, der eine Wiese hat, die ich nicht habe. Dort kann man Streuobstbäume anpflanzen. Ich kann mir eine Organisation suchen, die in die Biotopvernässung investiert. Bei uns in der Region gibt es so etwas, da muss ich nicht nach Südamerika gehen. Ich kann mir einen Biobauer suchen, wo ich mich beteilige bei einer gemeinsamen Feldnutzung. Dort bewirke ich einen Humusaufbau. Ich kann mich um Aufforstungsdinge bemühen, wo ich mich beteiligen kann. Also es gibt tatsächlich auch hier Möglichkeiten, mit wenig Geld sehr, sehr viel zu bewirken, was nachhaltig ist, weil so eine Dinge mit den CO2-Senken, die sind kein einmaliger Effekt, sondern die wachsen sogar in der Zukunft. Also je Bäume, die wachsen, nehmen immer mehr CO2 auf in ihrem Leben.
Du hast vorhin auch das Thema Einsparen im persönlichen Alltag angesprochen. Was ist jenseits von auf Ökostrom umstellen so der Bereich, in dem Einsparen das Wichtigste oder auch Wirksamste ist?
Also das ist in den einzelnen Lebensbereichen auch eine individuelle Sicht, die wir da entwickeln müssen, weil es gibt ja Menschen, die haben bereits schon ihr Zweit- und Drittauto beseitigt. Das wäre jetzt eine ganz, ganz klare Reduzierung. Und es gibt andere Menschen, die sagen, also ich reduziere halt den Fleischanteil, der aus Südamerika kommt, weil ich brauche nicht jede Woche ein argentinisches Steak. Das kann ich mir auch vom Biobauern aus der Ecke holen. Das ist eine ganz große Geschichte. Das Lebensmittel- und Ernährungsgewohnheiten bei unserem Fußabdruck einsparen ist auch beim Konsum. Viele Dinge, die man so übers Jahr hinweg anschafft, also auch Geschenke und andere Dinge, bewirken nichts außer CO2-Fußabdruck und auch noch viele andere Schandtaten wie Chemie, Umwelt und Ähnliches. Also da könnten wir jetzt ewig bei dem Punkt drauf rumreiten. Das Einsparen ist eine wirklich sehr lohnenswerte Geschichte, sich damit zu beschäftigen. Und oft spart man eben so ein, dass es gar kein großer Verzicht ist.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn ich mir nochmal so vor Augen führe, dass laut Umweltbundesamt die durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen bei 11,6 Tonnen liegen, wie viel CO2-Emissionen können wir denn realistisch durch einen veränderten Lebensstil einsparen? Und vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, das, was du jetzt auch gerade als Stichwort genannt hast, müssen wir dabei verzichten?
Durch diese Lebensstiländerungen kann man ganz enorm einsparen. Da wird ja sehr viel immer auf die Politik geschoben. Da komme ich nochmal darauf zurück. Aber mittelfristig kann jeder Bundesbürger so im Schnitt 75% seiner Treibhausgasemissionen selbst einsparen. Wow. Und das sind, ja, das ist erheblich, weil das ist so im Schnitt für jeden, je nach Lebensstandard, zwischen 10 und 20 Tonnen pro Jahr. Und für den Rest ist eben allein die Politik und unser scheuklappenoptimierter Behördenapparat verantwortlich. Damit ist es für mich auch klar, was man tun muss. Und auf die Frage, den zweiten Teil, selbstverständlich müssen wir dabei verzichten. Aber nochmal ganz besonders jetzt hervorgehoben, nämlich in erster Linie auf unsinnigen Konsum. Auf was verzichten wir durch Mechanismen, wie ich sie vorher genannt habe? Wir verzichten auf die Ausbeutung Schwächerer und auf die Vernichtung der Umwelt. Und ich finde, ein komfortables Leben, so wie es bei uns eben auch in der Werbung propagiert wird, auf Kosten anderer verbietet sich grundsätzlich. Und Verzicht ist eben in dem Sinne mehr Lebensfreude und mehr Lebenssinn auf der anderen Seite. Und das muss man dagegen halten. Das wiegt weit mehr.
Wenn man jetzt mal mit diesem Thema klimafreundlich leben anfangen möchte, dann ist es vielleicht am Anfang auch so ein bisschen unübersichtlich. Wo sind denn meine größten Hebel oder wie nähere ich mich dem Thema überhaupt am besten? Ja, weil da ist natürlich auch der innere Schweinehund da, da ist die Gewohnheit da und so weiter. Hast du da einen Tipp oder einen Hinweis?
Für mich Schönste ist, wenn man sich andere Partner sucht, die das auch in der Richtung für sich auf einen guten Weg bringen möchte. Und dann hat man auch etwas, wo man sich austauschen kann und Ideen, Lieferanten, mit denen man gemeinsam etwas entwickeln kann. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und da gibt es jetzt dieses Format klimafreundlich leben, das sind so einfache Kurse, da ist es genau diese Strategie hin eingewoben und umgesetzt, sehr niederschwellig und in dem Kurs werden in wenigen Terminen im halben Jahr alle Lebensbereiche auf CO2-Fußabdruck durchleuchtet und gleich Ideen, die man miteinander in der Runde bespricht, in die Tat umgesetzt und dann gibt's jedes Monat einen Bericht, wie ist uns denn gegangen. Und man glaubt nicht, was da rauskommt. Also da haben wir sehr große Erfolge. Damit können ganz schnell, und das hat sich so in den Kursen gezeigt, schon 30% der persönlichen Emissionen reduziert werden. Und das ist eigentlich, das sieht man, was man mit Gleichgesinnten, das sind alles keine Experten, sondern Menschen wie du und ich. Aber das ist auch nachhaltig, weil durch das erworbene Wissen über das halbe Jahr und die gewonnenen Beziehungen geht es einfach weiter. Das hat einen Multiplikationseffekt und es ist so, dass man, die Menschen gehen aus dem Kurs raus mit einem Erfolg, Gefühl und auch etwas Belastbaren, was man berechnen kann über den CO2-Fußabdruck und verbreiten das weiter und machen einfach auf dem erfolgreichen Weg weiter. Also das würde ich so als Königsweg sehen.
Das hört sich auch wirklich sehr, sehr spannend an. Ich denke, wir werden im Begleittext zu dieser Sendung da auch nochmal gucken, dass man einen Hinweis zu diesem Format Klimafreundlich Leben, dass wir das da auch entsprechend einbauen. Ich würde gerne nochmal so einen anderen Punkt beleuchten, weil man das in der aktuellen Debatte auch immer wieder hört. Da heißt es nämlich, ja, Klimaschutz oder klimafreundlich zu leben, das können sich eigentlich nur die Wohlhabenden leisten. Ich höre das wirklich ganz, ganz oft. Was ist an der Behauptung aus deiner Sicht dran?
Ich sage jetzt mal, im ersten Anflug kann man, wenn man das nicht näher beleuchtet, kann man das ganz schnell nachvollziehen und sagen, ja, ja, das ist ja klar, weil da geht es um teure Lebensmittel und so. Aber da sind wir auf einem Auge natürlich jetzt blind gewesen bei der Betrachtung, weil wodurch entstehen denn CO2-Emissionen? CO2-Emissionen entstehen durch Verbrauch und Konsum. Und das ist eine Sache, da muss ich jetzt leider sagen, das geht von Vermögen und wohlhabenden, gut verdienenden Menschen in erster Linie aus. Also die Ärmeren haben hier den kleineren Anteil, weil sie sich einfach gar nicht das leisten können, so große Fußabdrücke und Emissionen zu hinterlassen. Wenn man sich die jetzt mal bei uns so die Bevölkerung im Schnitt anschaut und die kleinen Kinder und die älteren Menschen, die haben sehr geringe Emissionen. Aber diejenigen, die ihr Vermögen anlegen, indem sie zum Beispiel bauen, die kommen mit ganz anderen Größenordnungen. Da reden wir nicht über kleine Differenzen im Kilobereich, sondern wenn jemand so eine Hütte hinstellt, also ein neues Haus, dann erzeugt er hier auf einen Schlag 300 Tonnen CO2. Und das, wenn jetzt andere Menschen in Miete sind, haben sie das eben nicht verbaut. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie lange man hier irgendwo Energie einsparen muss, bis man 300 Tonnen CO2 reingeholt hat, das schafft man ganzes Leben lang nicht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das geht aber dann weiter. Wenn du in die Kfz-Schiene reingehst, das können wir uns schon anschauen, was die Wohlhabenden für einen Fuhrpark haben und dann auch Zweitwohnungen irgendwo etc. Und was jemand, der Vermögen hat, an Reisen hinlegt, an Erlebnis Masts auf seiner Abhackliste, das machen die ärmeren Menschen ja gar nicht. Und das ist, ich könnte jetzt das endlos weiterführen, aber ich glaube, das reicht schon an Input aus, damit das jeder für sich weiterspinnen kann. Also hier geht's wirklich darum, dass bei uns ab der Mittelschicht in etwa nach oben hin sehr stark gesündigt wird. Und das ist leider die Nachricht, die ich dazu geben kann. Ich kann es nicht einfacher ausdrücken. Und hier müssten wir an erster Stelle ganz stark am Rädchen drehen, damit wir den Bundesschnitt der CO2-Emissionen runterbringen, weil hier geht es um keine Dinge, die Lebensnotwendigkeiten betreffen, sondern hier geht es um Add-ons. Hier geht es um mehr, um Selbstverwirklichung und was möchte ich Schönes mir alles leisten können. Und das Leisten können geht immer zu Lasten anderer.
Bei dem, was du gesagt hast, da klingt ja auch so ein Stück weit schon das Thema Politik beziehungsweise Ordnungspolitik oder Verantwortung der Politik an. Deswegen würde ich dich da auch gerne nochmal fragen, so wie stehen denn so individueller Klimaschutz, was ich als Einzelner tun kann, auf der einen Seite und politische Rahmenbedingungen und Verantwortung der Politik auf der anderen Seite. Wie stehen die zueinander? Wo hört quasi das eine auf? Wo fängt das andere an? Wie ergänzen die sich? Was ist da deine Sicht?
Auch wenn man wenig Handlungsmöglichkeiten hat, so gehört man doch in der Regel zu denen, die ein Kreuzchen auf Wahlscheinen machen. Und diese Verantwortung, die kann keinem abgenommen werden. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, am Anfang der Verantwortungskette des Einzelnen steht immer das genaue Hinhören und das genaue Hinschauen. Und da könnte man halt sich auch informieren. Viele Leute lassen leider manches so an sich vorbeirauschen, was essentiell ist für die Stellschrauben der Zukunft. Und das ist die Verantwortung, die man auch mit übernehmen muss und sich im Rahmen seiner Möglichkeit engagieren. Also keiner verlangt hier, dass jeder Einzelne zum Weltenretter wird, aber dass jeder seinen Anteil der Verantwortung übernehmen muss, das ist notwendig. Also zu der Veränderung der Rahmenbedingungen der Politik ist ganz klar, Aber für ein gutes Leben, für alle in der Zukunft, muss jeder Verantwortung übernehmen. Und da ist es ein gewisses Grundengagement, ist einfach in unserer Gesellschaft für das Gemeinwohl notwendig. Und das bedeutet jetzt, dass so viele Menschen wie möglich den Politikern, Verantwortlichen in der Wirtschaft, Behörden die Hölle heiß machen. Also das meine ich wirklich auch genauso. Und ich schließe mich da nur Greta, Papst Franziskus und der Wissenschaft an. Der Blick von den nächsten Generationen zurück auf uns, was bedeutet das? Die verlassen sich darauf, dass wir jetzt eine fundamentale Antwort geben und dass wir eine radikale Umkehr vollziehen. Und wir können nicht warten, bis der Letzte es verstanden hat und die Letzte sich bequemt, sich auch von der Couch auf den Weg zu machen.
Hermann, vielen Dank für diesen jetzt nochmal sehr, sehr positiv ermutigenden Abschluss. Das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, Elisabeth, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden alle zusammen es schaffen, dass wir in wenigen Jahren ein Paradies hinbekommen. Daran glaube ich und dafür kämpfe ich.
Danke, Hermann.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Und zurück zum Thema Ernährung. Ich habe mit Katharina Solweg über vegane Ernährung gesprochen. Zu Katharina: Sie ist 28 Jahre alt und Molekularbiologin, hat an der TU am Institut für Wasserchemie promoviert und arbeitet jetzt in einem Biotech-Unternehmen als Projektmanagerin. Schon seit vielen Jahren ist sie im Tier- und Umweltschutz tätig. Sie ist bei der Albert-Schweitzer-Stiftung und bei den Scientists for Future. Ernährung ist ihr Steckenpferd und ihrer Meinung nach unsere größte Chance, den Klimawandel aufzuhalten, weil es allein in den Händen der Verbraucherinnen liegt, hier den Markt zu ändern. Katharina, letzte Woche sind Veganerinnen in der SZ in ein schlechtes Licht geraten. Ein Artikel besagte dort, ihre Ernährung sei doch nicht so klimafreundlich wie gedacht. Wie kommt das deiner Meinung nach?
Als allererstes, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Besagter Artikel geht zurück auf ein Papier des WWF namens Wasserverbrauch und Wasserknappheit, in dem sich die AutorInnen auf Wasserverbrauch durch Bewässerung und durch die daraus entstehende Wasserknappheit fokussiert haben. Maßgeblich ging es darin darum, dass Obst und Gemüse öfter in trockeneren Regionen angebaut werden als Tierfuttermittel und deshalb brauchen die auch mehr Bewässerung. Den größten Einfluss haben hier Nüsse, besonders Mandeln, aber auch Zitrusfrüchte. Dabei haben die AutorInnen aber auch erwähnt, dass die Betrachtung relativ einseitig war, da sie beispielsweise die Wasserverschmutzung oder den Wasserverbrauch durch Tiere nicht mit eingerechnet haben. Das ist den VerfasserInnen aber auch durchaus bewusst. Am Ende des Papiers sieht man nämlich Empfehlungen an die VerbraucherInnen, wie man sollte lieber pflanzliches als tierisches Protein konsumieren. Sie empfehlen den Sonntagsbraten statt des Werktagsschnitzel und man sollte möglichst bio und regional kaufen oder selber anbauen.
Okay, und wie sieht es wirklich aus mit Tierhaltung und mit dem Wasser?
Also wenn man nicht nur das Bewässerungswasser mit einrechnet, sondern generell das gesamte Wasser, was verbraucht oder verschmutzt wird, kann man das ganz deutlich veranschaulichen. Zum Beispiel fließen jede Minute 388 Liter Gülle auf deutsche Äcker. Die bringen natürlich nicht nur Schwermetalle, sondern auch Phosphat und Nitrat in unser Grundwasser und ein Liter Kuhmilch verschmutzt so in etwa 1000 Liter Wasser.
Okay, und wenn man dann eine pflanzliche Alternative wählt?
Also wenn man zum Beispiel statt eines Liters Kuhmilch einen Liter Hafermilch konsumiert, spart man ungefähr 6 Badewannen Wasser, 15 Autokilometer CO2 und einen ganzen Quadratmeter Land. Wenn man 250 Gramm Hülsenfrüchte statt Hackfleisch isst, sind es sogar 17 Badewannen Wasser, 20 Autokilometer CO2 und 4 Quadratmeter Land. Was ganz krass ist, ist, dass die deutsche Milchindustrie alleine die CO2-Bilanz von jedem von uns um 8.500 Autokilometer im Jahr erhöht.
Boah, ist ja schon krass. Also das sind gute Bilder irgendwie. Und warum denkst du, dass das so ist?
Das hat sehr viele Gründe, aber der wichtigste ist wohl, dass Ruminantia, also Wiederkäuer, Methan und Lachgas produzieren, welche deutlich klimaschädlicher sind als CO2. Methan zum Beispiel hat einen 30-fach stärkeren Treibhausgaseffekt als CO2. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass wir auf dieser Erde gerade 7,9 Milliarden Menschen sind. Aber wir sind auch 30 Milliarden Nutztiere. Also wir haben auch 30 Milliarden Nutztiere auf dieser Erde. Und wenn man sich bildlich vorstellt, dass über 90% der nichtmenschlichen Säugetiere auf diesem Planeten Nutztiere sind, wird einem schnell bewusst, dass man für die Versorgung von diesen ganzen Tieren viel Wasser, Fläche und Nahrungsmittel auch braucht.
Oh, das sind ja harte Fakten. Da sollte man dann am besten sofort irgendwie umsteigen und was tun. Und was denkst du denn, wie fängt man denn deiner Meinung nach am besten mit der veganen Ernährung an? So, was ist ein guter Einstieg?
Heutzutage ist es tatsächlich super einfach, weil es online so viel Material gibt, um sich weiterzubilden. Einige meiner liebsten AktivistInnen, die zu diesem Thema auch auf YouTube zum Beispiel aufklären, sind Nico Rittenau, Earthling Ed oder Dr. Michael Greger. Und wenn man sich auf ganz stinknormalen Mainstream-Plattformen wie Netflix weiterbilden möchte, gibt's dort Filme wie Cowspiracy, Seaspiracy oder Game Changers zum Beispiel, die man sich definitiv anschauen kann.
Und so hier in München, also was kann man da so in die vegane Richtung machen?
Also in München sind wir tatsächlich super gut ausgestattet. Ich kann mal ein paar Orte nennen, die meiner Meinung nach super gut sind. Mein allerliebstes Lieblingsrestaurant ist das Bodis an der Schwanthaler Höhe. Das ist ein veganes Restaurant mit Wirtshaus-Flair und super leckeres Essen. Dann meiner Meinung nach gibt es im Amy's Kitchen die besten Pancakes der Stadt. Und die beste vegane Bolognese gibt es bei Sigis. Im Max Pet bekommt man auch ausgefallenere Sachen und das allerbeste Snickers-Eis in meinen Augen.
Und wo ist das?
Das Max Pet ist in der Pettenkofer Straße, wie der Name schon sagt.
Okay.
Und wer Lust auf einen ganz normalen Döner hat, aber halt einen vegan, der wird beim Airbus am Ostbahnhof auch fündig. Der ist auch super lecker.
Okay, cool. Ich war schon mal im Blitzessen. Da gibt es auch ganz viel leckeres veganes Essen. Die haben auch so ein geniales, leckeres Aioli. Finde ich auch richtig klasse. Und einkaufsmäßig, also in der Stadt, finde ich, kann man auch bei ganz vielen Läden richtig tolle vegane Sachen kaufen.
Definitiv, ja, das ist in letzter Zeit super geworden. Man findet ja von Käse bis Burger bis Milchersatz eigentlich mittlerweile fast alles.
Ja, und im Internet gibt es auch ganz tolle Rezepte, glaube ich, wo die Leute mal reinschauen können und dann selber ausprobieren können. So. Irgendwann war ein Freund von meinem Sohn auch da, der hat Burger aus Bohnen gemacht.
Ja, geht alles. Und die Albert-Schweitzer-Stiftung hat zum Beispiel eine Vegan Taste Week. Da kann man sich online anmelden. Da kriegt man dann eine Woche vegane Rezepte und Infos zur veganen Ernährung gesendet. Das soll Menschen den Einstieg in die vegane Ernährung leichter machen. Kann man ausprobieren, wenn man möchte.
Oh, sehr cool. Kannst du die Seite nochmal sagen? Wo ist das?
Die Vegan Taste Week von der Albert-Schweitzer-Stiftung.
Oh, cool. Ja, super. Gibt es auch irgendwo vegane Kochkurse?
Von Kochkursen weiß ich, dass es Max Pet, welche angeboten hat, am Starnbergersee oder Ammersee, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber viele Volkshochschulen bieten mittlerweile auch vegane Kochkurse an. Hier bei uns draußen in Gröbenzell und in Euching gab es auf jeden Fall schon mal welche. Bestimmt in der Stadt auch.
Also eine gute Motivation, einfach anzufangen, oder?
Definitiv.
Ja, dann danke ich dir, Katharina, sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch. Das war sehr aufschlussreich, allein die ganzen Fakten.
Gerne, danke dir, dass ich hier durfte.
Ja, schön, dass du da warst und eine gute Zeit.
Ja, danke.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Und hier nun der zweite Teil zum gemischten Doppel. Heute mit Trixi Fuchs von den Parents for Future.
Trixi ist jetzt seit 2 Jahren bei den Parents und ist seit 7 Jahren auch schon bei Greenpeace aktiv. Zum Thema Ernährung kam Trixi, da ihr Massentierhaltung schon immer ein Dorn im Auge war und Ernährung für sie ein weitläufiges und allumfassendes Thema ist. Hallo Trixi.
Hallo Beate, hallo.
So, dann starten wir. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, Frage 1. Warum bist du bei den Parents?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil also damals, wie das losging oder wie einfach die Fridays so auf die Straße gingen, da hat das ja also gerade so Leuten wie mir, die schon vorher im Klimaschutz aktiv waren, unglaublich Mut gegeben. So, ja, da bewegt sich was, da entwickelt sich was Neues und da kommt wieder Schwung rein. Und es war dann so schön zu sehen, ja, jetzt gibt's auch die Parents. Und es war so ungefähr das Gefühl, schön, dass ihr endlich da seid. Und dass endlich auch andere Leute auf die Straße gehen und dass sich Eltern für ihre Kinder engagieren. Und deswegen musste ich da sofort dabei sein, wie hier das erste Treffen war. In München war ich auch dann sofort dabei.
Okay, du siehst mich jetzt strahlen. Also ist echt toll. Frage 2. Wie setzt du deinen persönlichen Klimaschutz um?
Naja, also einmal versucht man immer so bei sich selbst anzufangen und zu schauen, was kann ich so bei mir bewegen, also in meinem eigenen Verhalten. Und da ist man natürlich nie perfekt, aber es gibt ja so 1000 kleine Dinge. Weniger Fleisch essen, mal die Hauswand sanieren. Wir haben jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und diese Dinge, die man direkt bei sich ansetzen kann. Dann natürlich auch über das Umfeld, dass ich versuche, mit den Leuten zu reden. Ich habe da auch dazu gelernt, also nicht mehr so diesen Zeigefinger zu erheben und sagen, ihr könnt doch nicht und ist doch alles schlecht, sondern sie einfach motivieren, mitzumachen und zu sagen, es macht ja auch Spaß, sich da zu engagieren und da was zu tun. Und ja, das dehne ich eben immer mehr aus. Das heißt, ich versuche hier in der Gemeinde mit den Leuten zu sprechen, aber dann eben auch auf Politikerebene da einfach zu sprechen, in Firmen mit Leuten zu sprechen. Und so versuche ich das immer weiter umzusetzen.
Ja, klasse. Und was war dein schlimmstes Erlebnis mit Klimaschutz?
Oh Gott. Also mein schlimmstes Erlebnis war, da hatten wir auch so eine Informationskampagne vor Supermärkten zu dem Thema Fleisch, Fleischkonsum und Massentierhaltung. Und da kam eben so ein Vater mit so 2 so kleinen Kindern und der war so völlig geknickt und sagt, ja, wir können das ja eh alles nicht mehr ändern und das ist ja eh alles so furchtbar schlimm und lasst uns doch einfach essen, was wir wollen und in München ist sowieso alles so teuer und wir können uns gar nichts anderes leisten. Und das hat mich irgendwie so total erschüttert, so diese völlige Resignation und ich kann ja nichts mehr machen. Ja, das fand ich ganz, ganz schlimm. Also da habe ich mir gedacht, nee, also Da braucht man einfach mehr Mut und mehr vorangehen und sagen, nein, ich muss einfach handeln. Also ich kann da nicht so zuschauen.
Danke. Dann Frage Nummer 5. Das ist jetzt unser Thema Ernährung. Was kannst du uns zum Thema Ernährung empfehlen?
Naja, Thema Ernährung, Empfehlung ist ganz gut. Ich meine, es geht ja immer mal los mit der eigenen Gesundheit. Also wenn ich an meine eigene Gesundheit denke, und das ist ja doch den meisten Leuten extrem wichtig, dass es mir gut geht, dass ich gesund lebe, dann kann ich einfach ganz viele Dinge hier nicht akzeptieren. Also wenn ich auf meine Gesundheit achte, kann ich nicht dafür sein, dass in diesen Lebensmitteln unglaublich viele Pestizide und Antibiotika sind. Oder auch noch diese antibiotikaresistenten Keime entstehen und so weiter. Also ich kann nicht, wenn ich auf mich selbst achte, das akzeptieren, dass hier alles nur noch in Masse angebaut wird, dass mein Lebensumfeld zerstört wird, dass hier die Arten vernichtet werden. Das heißt, wenn ich zum Thema Ernährung, muss ich immer darauf schauen, woher kommen die Sachen, wie wird damit umgegangen, wer steht dahinter, wer produziert diese Sachen und ist es wirklich so, dass ich das mit gutem Gewissen auch nicht nur für die Umwelt und für Klima, sondern auch für meine eigene Gesundheit essen kann. Das ist mein Tipp. Und dann lässt man auch ganz viele Dinge ganz schnell bleiben.
Ja. Frage 6. Wem würdest du am liebsten einen Tritt geben?
Eigentlich ganz vielen Leuten. Das geht auch ganz stark mal an, sage ich, den Medien. Also ich finde auch den Journalisten, den würde ich wirklich gerne mal einen Tritt geben. Also gerade wenn ich in der Früh auch mal Bayern 3 oder so höre, dann immer nur, ja, wir haben uns alle lieb und das alles ist lustig und das höchste Glück der Erde ist, irgendwo shoppen zu gehen. Da würde ich echt sagen, es wäre wirklich Zeit, dass sie auch mal berichten über die Dinge, über das, wie es schon aussieht, was läuft, aber auch, was eben sich schon positiv entwickelt und wie viele Leute sich schon auf den Weg gemacht haben, um hier wirklich Lösungen zu suchen und uns hier voranzubringen. Und das, ich finde, das immer dieses Ausblenden und so, das geht mich alles gar nichts an, das finde ich ganz schrecklich. Und da würde ich also wirklich vielen Leuten gerne einen Tritt in den Hintern geben und sagen, jetzt hört es doch endlich mal auf, das einfach zu ignorieren, was da passiert. Das geht so von selber nicht mehr weg und wir müssen da jetzt einfach was tun.
Dankeschön. Dann kommen wir zur letzten Frage, 7. Wer ist deine persönliche Klimaheldin?
Ja, also das ist total schwierig. Also ich meine, da fällt einem natürlich sofort Greta Thunberg ein, weil da muss man schon sagen, wie ich das auch das erste Mal gesehen habe, also diesen Artikel, diesen Mut von so jemand, sich einfach dahinzusetzen, ein Schild in die Hand zu nehmen und sagen, so, ich streike jetzt, das finde ich unglaublich, weil also ich würde mich das nicht trauen, da ganz alleine sowas anzustoßen. Und das finde ich schon ganz, ganz enorm. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen abgetroschen, wenn man sagt Greta Thunberg, aber für mich ist es trotzdem einfach eine Klimaheldin.
Ja, ist sie auch. Dann sage ich vielen Dank für die Beantwortung der 7 Fragen und danke, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und nun die Klimafunk-Veranstaltungstipps. Ein wichtiger Hinweis vorab. Auch München nimmt am Wattbewerb teil. Watt meint das Maß der elektrischen Leistung. Der Wattbewerb läuft so lange, bis in der schnellsten Gemeinde die installierte Photovoltaikleistung pro Einwohner verdoppelt ist. Das wird bis etwa 2024 bis 2026 dauern. Übergeordnetes Ziel ist dabei natürlich die Verringerung der CO2-Emissionen aus der Energieversorgung, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Alle Bewohner der Stadt können sich beim Wattbewerb einbringen. Mit einem eigenen Solarpanel als Balkonkraftwerk, die Hausbesitzer mit eigenen Dachanlagen, die Mieter auch mit Mieterstromprojekten. Ansprechpartner im Web unter münchen.de/Bauzentrum. Es folgt eine kleine Auswahl von Veranstaltungen in München und Umgebung und im Internet. Die Details und Anmelde-Links bekommt ihr auf unserer Veranstaltungsliste auf der Homepage der Parents for Future München. Link wird am Ende angegeben. Land und Wirtschaft. Wer erntet? In dieser Bilderausstellung erfahrt ihr die Arbeitsbedingungen von Bauern aus Tansania und Deutschland. Eine Veranstaltung des Nord-Süd-Forums im Münchner Klimaherbst. Eine Welthaus ab 2.10. bis 30.10.21 täglich 10 Uhr bis 18 Uhr, kostenfrei. Klimafreundlich einkaufen und kochen lernt ihr in der Veranstaltungsreihe Klimaherbst. Was ist unser Beitrag? CO2-Bilanz, Herkunft, Transport, Lieferketten, Alternativen, Mengen und so weiter. Produktion und Konsum der Produkte des unverpackten Genossenschaftsladens Willibaldstraße 18. Nur am 2.10. 11 bis 14 Uhr am Infostand vor dem Laden Willibaldstraße 18. Kostenfrei. Nächstes Plenum der Parents for Future München ist morgen, Freitag, den 1.10. und danach alle 13 Tage von 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Bei Bedarf zuvor Onboarding und Marktplatz mit Vorstellung der größeren Arbeitsgruppen zur Begrüßung neuer Aktiver. Für Teilnahme bitte einfach Zoom-Link anfordern unter münchen@parentsforfuture.de. Dabei erfahrt ihr gegebenenfalls auch den Ort, falls dann wieder Präsenztreffen stattfinden. Zur Klimamahnwache an der Reichenbachbrücke Ecke Erhardstraße gegenüber vom Kiosk treffen wir uns immer donnerstags um 17.30 Uhr vor der Apotheke Fraunhoferstraße 38. Also am 7.10. und danach jede Woche donnerstags. U2 Fraunhoferstraße, Ausgang Ost, Baderstraße. Restlos kochen mit saisonalem Biogemüse, eine Online-Veranstaltung im Klimaherbst. Bequem von zu Hause aus mit Tipps vom Profi. Veranstalter Biostadt München, Mittwoch, 13.10. 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung unter anmeldung@klimaherbst.de. Wie viel kostet 1 Kilogramm Rindfleisch? Wie viel kosten unsere Lebensmittel wirklich? Das verraten euch Dr. Tobias Gaugler und Amelie Michalke, Sie berichten von den externen Kosten der Lebensmittelproduktion, die auch von jemandem getragen werden. Eine Veranstaltung von Protect the Planet im Münchner Klimaherbst. Donnerstag, 14.10. um 19 Uhr im Münchner Zukunftssalon, Walterstraße 29, Rückgebäude, 2. Stock und online, kostenlos, Anmeldung unbedingt erforderlich. Zukunftsmusik, Klimaziele München 2035. München ist fürs Klima. Was tut die Stadt? Das erfahrt ihr am Donnerstag, 21.10. von 19 bis 21 Uhr kostenfrei in Präsenz in der Einsteinstraße 28 im Raum von der Münchner Volkshochschule und online, Anmeldung unbedingt erforderlich. Ein selbstgemacht Tauschmarkt, eine Veranstaltung im Klimaherbst, Ernte einmachen, selbstgemachtes Tauschen und Wissen teilen, könnt ihr am 23.10. von 14.30 Uhr bis 17 Uhr bei Ganz am Wasser, Bauwagencafé am Mollsee im Westpark. Veranstalter Tauschkomplott e.V. ohne Anmeldung, mit oder ohne selbstgemachte Tauschprodukte vorbeikommen. Über Auswirkungen unserer Ernährungsweise auf Klima und Umwelt berichtet Christian Hirneis am 28.10. von 19 bis 21 Uhr im Münchner Zukunftssalon, Walterstraße 29, Rückgebäude, 2. Stock. Und auch online. Veranstalter Protect the Planet kostenfrei. Was bei uns und den weiteren For Future Gruppen konkret ansteht, erfahrt ihr am besten in unserem Plenumstreffen. Deren Termine und Einzelheiten und ganz viele weitere Veranstaltungen findet ihr über den Link auf unserer Homepage parentsforfuture.de/de/München mit UE bitte und bei allforfuture.net. Den Link findet ihr am PC auf der Parents Homepage oben rechts und auf dem Smartphone scrollt ihr dafür bitte ganz nach unten. Das waren die Veranstaltungshinweise im Klimafunk, gesprochen von Manfred Bauer. Schaut bitte gelegentlich auf die ständig aktualisierte Veranstaltungsliste auf der Homepage parentsforfuture.de/de/München. Dort findet ihr die Weblinks und mehr Details zu diesen und ganz vielen weiteren Veranstaltungen der Klimafreundinnen und Klimafreunde im Großraum München.
So, das war's nun schon wieder für heute. Unsere nächste Sendung ist am 30.12. um 19 Uhr. Diesmal mit dem Schwerpunkt Wohnen und neue Wohnformen. Unsere Gäste heute waren Daniela Schmidt, Hermann Hofstetter, Katharina Solweg und Trixi Fuchs. Durch die Sendung führten euch Beate Merkel, Elisabeth Frank und Manfred Bauer. Verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung an kritik@lora924.de und diese Sendung wird auf DAB Plus am 1.10. um 4 Uhr morgens wiederholt. Macht's gut, tschüss.